Dup. Dup, die, dup, dup, dup. Richter 11. Nun war Jephtha, der Gileadite, ein tapferer Held. Gott erweckt sich jetzt einen neuen Richter, der Jephtha. Sohn, aber lesen wir noch. Aber er war der Sohn einer Hure. Und zwar hatte Gilead, also sein Vater, den Jephtha gezeugt. Als aber die Frau Gileads ihm Söhne gebar und die Söhne dieser Frau groß wurden, da stießen sie den Jephtha aus und sprachen zu ihm: Du sollst nicht erben im Haus unseres Vaters, denn du bist der Sohn einer anderen Frau. Da floh Jephtha vor seinen Brüdern und wohnte im Land Tob. Und nichtsnutzige Männer versammelten sich bei ihm und gingen mit ihm auf Streifzüge. Was für ein Mann, ein tapferer Held. Ne? Als ich das so gelesen habe, dachte ich so, irgendwie kenne ich das so irgendwoher. Ne? So ein Josef, der von seinen Brüdern verstoßen wird. Ne? So ein, dann werden wir sehen, hat halt echt viele Ähnlichkeiten. Auch David, ne, der ausgestoßen wird. So ein, und eigentlich schon verheiratet ist mit Königstochter, ne, Prinzess. So ein, aber wird halt verstoßen, muss fliehen. So ein, und nichtsnützige Männer versammeln sich um ihn. Ne? So ein, und also mit nichtsnütziger heißt hier nicht, dass sie faul waren oder so. Ne? So, so ein der Schachclub oder so hat sich getroffen. So, sondern das bedeutet, die, die verstoßen waren, so, die keinen Wert hatten oder die nicht angenehm waren so in ihrem Volk, ne? So wie Jephtha. Und wenn du mal guckst, Jephtha war ein Hurensohn, ne? Hat man früher so gesagt, so ein, und obwohl er Anspruch hat und der Erstgeborene war und eigentlich Anspruch auf das ganze Erbe hat, ne? Und als Haupt der Familie, so ein, wird er halt verstoßen, so ein, und er geht. Man könnte meinen, heute, also würde Jephtha heute leben, ne? So, und dann würde man sagen, oh Mann, der hat bestimmt psychisch und seelisch, es sind da viele Verletzungen, ne? Der braucht unbedingt Hilfe, ne? Psychologisch und so, aus dem kann er nicht werden. Ne? Sohn von einer Hure, verlästert, kein Namen mehr, und sein neues Umfeld sind auch so eine Aussätzigen, ne? So eine Verstoßenen, so eine Nichtsnütze, so ein. Ja, mal gucken, ob er das wirklich braucht. Und es geschah nach einiger Zeit, dass die Ammoniter mit Israel Krieg führten. Als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land von Tob zu holen. Und denkt dran, Vers 17 nochmal, haben wir letzte Woche gar nicht gelesen, fällt mir gerade ein. Und die Ammoniter wurden zusammengerufen, lagerten sich in Gilead, 10 Vers 17, ne? So, lagerten sich in Gilead. Und die Söhne Israels versammelten sich und lagerten sich in Mizpah. Aber das Volk, die Obersten von Gilead, das sind hier seine Brüder, ne, werden wir noch sehen, die Chefs von Gilead, die Obersten von Gilead, die sprachen zueinander: Wer ist der Mann, der den Kampf gegen die Ammoniter beginnen will? Ne? Wir brauchen jemanden, der uns führt, wir brauchen jemanden, der den ersten Schritt macht, wir brauchen jemanden, der uns leitet. Wir werden nachher noch sehen, das Haupt von Gilead. Ne? Wir brauchen ein Haupt. Der soll das Haupt sein über alle Einwohner von Gilead. Und jetzt stehen sie da. Und niemand ist da. Niemand von diesen Obersten. Ja. Und zu wem gehen sie? Zu dem, den sie eigentlich verworfen haben. Ja. So. Und sie gingen da und Vers 5, als nun die Ammoniter mit Israel kämpften, gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Und sie sprachen zu Jephtha: Komm und sei unser Anführer, und wir wollen die Ammoniter bekämpfen. Aber Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Habt ihr mich nicht einst gehasst? Und habt ihr mich nicht einst aus dem Haus meines Vaters gestoßen? Warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Not seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum haben wir uns nun an dich gewandt, dass du mit uns gehst und gegen die Ammoniter kämpfst und unser Haupt wirst. Bist über alle, die in Gilead wohnen. Da sprach Jephtha zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich zum Kampf gegen die Ammoniter zurückholt und der Herr sie vor mir preisgibt, Werde ich dann wirklich euer Oberhaupt sein? Die Ältesten von Gerd sprachen zu Jephtha: Der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so handeln, wie du gesagt hast. War so eine Schwurformel, ne? Dann passiert, was auch immer Gott gerade vorhat. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gerd, und das Volk setzte ihn zum Haupt und Anführer über sich. Und Jephtha redete alles, was er zu sagen hatte, vor dem Herrn in Mizpah. Ist ein Mann Gottes. Wir haben noch gesehen, er hat eine Tochter, hat eine Frau, er hat ein Häuschen, hat Land, hat Tiere. So ein, ne? Aus dem ist richtig was geworden. Und da wir jetzt ein Pflegekind haben, ist halt auch, mussten wir uns halt bei der Einführung das alles anhören. Ne? So ein, und das macht doch alles Sinn. Ne? Die Kinder haben Probleme und die aus, ist schwer, was aus denen noch was wird. Ne? Gerade die, die von Anfang an so sehr viel Druck hatten und so. Ne? So, und die haben eine Vergangenheit, die sie nicht alleine bewältigen können. So, aber weißt du, Jephtha ist ein Riesenbeispiel dafür, was es ausmacht, mit Gott zu gehen und ohne Gott zu sein. Und ich habe mir das dort alles angehört und dachte, ja, vielleicht ohne Gott, klar. Aber bei uns ist es anders. Ne? So, ich weiß, ich kam als kranker, beschädigter Mensch zu Gott und ich hatte auch meine Vergangenheit, mein Schicksal. Ne? Das war an manchen Punkten auch nicht leicht, ne, und hat mich gebrochen. So, und aber ich wusste noch, vor Gott saß ich da und habe mich selbst bemitleidet und habe gesagt, ja, so war mein Schicksal und deswegen bin ich so, wie ich bin. Und das wird einem noch eingetrichtert. Ne? So, das ist das, was man lernt. So, ne, und damit muss man klarkommen und das kann man noch überwinden, aber man muss erstmal seine Vergangenheit vorholen. Die muss erstmal überwältigt werden, damit man in Zukunft sehen kann. Ne? So, das wird philosophiert und das wird auch gelehrt und das wird auch so praktiziert. Ne? Zu Hause und überall. So. Aber das ist nicht das Denken, das Gott uns gibt. Ne? So, und bei ihnen ist das unwichtig. Und wir sind deutsch. Ne? Die Deutschen die sind sehr intellektuell und die sind doch die Führer immer gewesen in Philosophie und Psychologie und was auch immer. Ne? Und Nachdenken. So, und dummes Zeug reden. Und, aber mit Überzeugung, so dass es richtig ist. Ne? So, so, wir müssen halt gucken, so wer wir sind und an was wir glauben und wo wir hingehören. Und ich weiß, ich kam der Mensch liebt es irgendwie, sich selbst weh zu tun, sich kaputt zu machen. Wir haben so einen inneren Drang danach. Ich glaube, das ist unser Fleisch, das schreit. Ne? Obwohl unser Verstand uns sagt, nee, das tut mir nicht gut. Selbst wenn du süchtig bist oder so und du beobachtest dich ja selber und siehst ja auch, wie du verfällst. Ne? Kein Süchtiger kann mir sagen, dass er das nicht mitbekommt. So, und dafür war ich viel zu tief drin in der Szene. Jeder von denen wusste, so, dass er einfach nur am Ende ist. Ne? So, also, ich konnte irgendwie nicht raus, aber ich wollte es auch nicht. Ne? So, und ich habe mit so vielen Menschen jetzt mittlerweile geredet, die psychisch kaputt sind, ne? Krank sind, so, die na, wie sagt man? Depressiv, manisch-depressiv sind, sich umbringen wollen, keinen Weg mehr sehen, nur noch in Traurigkeit vorhanden, ist ihre Sucht, Traurigkeit. Ne? So, die müssen traurig sein. Am Ende. So. Hoffnung können sie nicht ertragen. Ne? So, sie sind süchtig nach Selbstbemitleidung. Ne? So, und immer an der Vergangenheit festhalten, die anderen sind schuld. Ne? Meine Mama hat die Kekse nicht richtig gebacken. Deswegen ist mein Leben für immer versaut. Ne? Ich habe auch hier jemanden kennengelernt, so, mit dem habe ich über Jahre jetzt geredet, der depressiv war und er wollte nicht. Ne? So, und er wollte da drin bleiben. So, und seine Tante war schuld und Punkt. Ne? So, und die Ärzte sagen ihm keine Hoffnung, so, also gibt es keine Hoffnung. Die Psychologie sagt, dass er nun mal depressiv ist, ist eine Krankheit, fertig. So, ne? Der kriegt Antidepressiva, muss halt mit der Krankheit leben bis zum Tod. So, ne? So, und von daher wusste er von den Menschen, von seinem Umfeld, das ist eine Krankheit, das ist meine Tante schuld, ne, so, und ich kann das nur lindern, so, aber sehr viel Hoffnung gibt's da nicht. Ne. So, und dann stehe ich da und weiß genau aus praktischer Erfahrung, so, hey, da war ich schon. Ich war genau an dem Punkt, wo du bist. Ich stand auf den Schienen und hab gewartet. Ne. So, und ich habe das Messer angelegt und versucht zuzudrücken. Ne. So, und ich habe mir die und die Dinge ausgedacht, so, und ich war genau an dem gleichen Punkt wie du, aber ich habe von Hoffnung gehört und habe die Hoffnung gegriffen. Ne? Das wurde mein Leben. So, ne? Und das ist doch, wir kommen zu Gott Und unsere Vergangenheit spielt überhaupt keine Rolle mehr. Weil alles, was vergangen ist, jeder Schmerz, den wir hatten, jeden Verlust, ist weg. Ist vergessen, ist begraben. Ne? Und Gott lehrt uns, wie er den Jephtha hier gelehrt hat, geh mit mir deinen Weg und lerne, dass dein Schmerz und die schwierigen Sachen und die Schmerzen, die andere dir zugefügt haben, oder das, was nicht gelaufen ist, nutze das. Nutze deine Erfahrungen, dein Schicksal und deine schweren Zeiten, weil die dich formen, weil die dich an einen bestimmten Punkt bringen, Dinge zu tun, zu sagen oder zu verstehen, was du sonst nicht könntest. Und Jephtha hier, Jephtha, wenn er nicht dieses Schicksal gehabt hätte, ja, eine Mutter, die Prostituierte ist, ja, und du musst dir das vorstellen, du bist damals in der Zeit, das ist ja nicht Deutschland, mit Sozialhilfe oder sonst was, Kindergeld und Krams, ne? Da war eine Frau, die war Prostituierte, die schwanger geworden, das heißt, die konnte ihre Geschäften weil nicht nachgehen, ne? Dann verstoßen, ne, und raus, aber zuerst hat er ja noch, der Jephtha ja noch dort gelebt bei seinem Vater, ne? Also hat er das Kind mit zu sich genommen, bis seine Frau schwanger wurde, ne? Und das Kind ist aufgewachsen, wie ein König, ne? König von Gilead. Obwohl er jetzt kein König war, aber der Oberhaupt von der Stadt, ne? Und dann wurde rausgeschmissen, ne? Hätte Gott ihm nicht dieses Schicksal hier gegeben, ne? Und hätte Naphtali, nee, Jephtha, nicht diese Schicksalsschläge ertragen müssen, sondern der wäre nie offen gewesen für diese Menschen, die er da getroffen hat. Ne? Diese anderen Menschen, die verstoßen waren. Die Menschen, er rennt dann rum, er geht nach, wie ist das, die Stadt da? Tob. Ne? Und fängt ein neues Leben an. Und guck dir das an, Ich meine, da sind genauso Menschen, wo das System damals, die Menschen, ne, dass die Generation halt gesagt haben, also ihr passt nicht zu uns, ihr seid asozial. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Wäre in deiner Stadt gewesen, in Gilead, als Clanführer, ne, dann hätte er sich nicht mit den Asozialen umgeben, ne. Aber jetzt war er selber asozial. Ne. Hat einfach nicht mehr gepasst. Zum Denken und zum Aussehen und zum, naja, einfach alles passt nicht. Ne? Ist also ausgestoßen, aussätzig. Passt nicht in unser System, können wir nicht akzeptieren. Ist schlecht. Ne? Und das ist doch toll. Guck, die versammeln sich um ihn, und er wird ihr Clanführer. Er kommt hin und er nimmt seinen Gott mit. Das ist das Besondere. Guck dir die anderen Chaoten an, seine Brüder. Ne? Die sind vielleicht auch gläubig an Gott, aber ja, die sind abhängig von Menschen. Ne? Jephtha ist da ein bisschen anders. Er ist ein Mann, der mit Gott geht. So wie David, von klein auf. Und egal was passiert und egal wie schlimm es wird, er lässt sich von Gott leiten und vertraut auf ihn. Und das ist doch schön, oder? Mich erinnert das hier voll an Jesus. Ich meine, Jesus wurde auch verstoßen von seinen Brüdern. Ne? Verstoßen von seinem Volk. Obwohl er eigentlich den Anspruch hat, das Haupt zu sein, wurde gesagt, wir wollen dich nicht, hau ab. Was hat Jesus gemacht? Oder macht er jetzt? Mit wem verbringt er Zeit? Mit den Nichtsnutzen, mit den Aussätzigen, mit den Sündern, mit den Verstoßenen, mit uns. Und trotzdem hat er einen Plan und der Vater, ne? Und Jesus weiß davon und hat uns gesagt, sein Plan ist, dass er wieder Haupt sein wird über seine Brüder. Ne? Das ist voll das Bild hier, das Gott bringt für mich. Ne? Egal, gucke dir die Schicksalsschläge an, die Jesus erleiden musste. Als Baby, ne, in der Wüste, im Stall geboren. Ne? Dann die ersten Jahre seines Lebens zur Folgung, ständige Angst und Druck. Ne? Dass er gesehen wird von irgendeinem Soldaten das war bestimmt nicht leicht für Maria und Josef und für Jesus. Ne? Die hatten ja immer Panik und immer Angst. Könnte irgendwo ein Soldat sein, egal wo sie waren. Ne? Und dann kommen sie wieder und das ganze Gerede, ne? Ah, Hurensohn, ne? Deine Mutter, ja, vom Heiligen Geist geboren, klar. Ne? Jesus hatte bestimmt kein einfaches Leben. Und Josef, Maria auch nicht. Ne? So. Und du siehst ja dann, dass Jesus verstoßen wird von seinem Volk. Und trotzdem sagt Gott, ich habe einen Plan und ich werde, Jesus wird euer Haupt sein, euer Anführer und der wird den Sieg bringen. Und die Welt wird Frieden haben. So. Also, ihr habt da ein klares Vorbild. So in Sachen, nimm, was kommt und sieh da drin das Gute. Vers 12, glaube ich. Ja. Da sandte Jephtha Boten zum König der Ammoniter und ließ ihm sagen: Was hast du mit mir zu tun, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen? Ach, vielleicht noch auch so ein Charakterzug, den nur Menschen haben, die wirklich nah bei ihrem Gott sind, ne? So ein, zu vergeben. Ich meine, er hätte zornig sein können, bitter sein können, er hätte die Ältesten kühlen können. Guck mal, was ihr mir angetan habt. Guck mal, wie ihr mich behandelt habt. Jetzt bin ich hier König, ne? Und ihr kommt zu mir und ich soll euch jetzt helfen. So ein Schein. Also Jephtha sendet jetzt Boten zum König der Ammoniter und lässt ihm sagen: Sag mal, was hast du mit mir zu tun, dass du zu mir kommst, um gegen mein Land zu kämpfen? Der König der Ammoniter aber, der antwortet dem Boten Jephthas: Ja, weil Israel mein Land genommen hat, als es aus Ägypten zog, das war 300 Jahre vorher übrigens, als es aus Ägypten zog, von Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan, so ging es mir nur in Frieden wieder, so gibt es mir nur wieder in Frieden zurück. Ich muss mal das Bonbon schlucken. Also gibst du ihn wieder in Frieden zurück. Jephtha aber sandte nochmals Boten zum König der Ammoniter. Die sprachen zu ihm: So spricht Jephtha. Also Israel hat weder das Land der Moabiter noch das Land der Ammoniter genommen. Denn als sie aus Ägypten zogen, da wanderte Israel durch die Wüste bis an das Schilfmeer und kam nach Kadesh. Da sandte Israel Boten zum König von der Edomiter und sprach: Lass mich doch durch dein Land ziehen. Ne? Wissen wir noch, kam aus der Wüste und sie wollten nur durchziehen. Sie wollten es gar nicht einnehmen, gar nicht bekämpfen. Sie wollten einfach nur durch. So, lass mich doch durch dein Land ziehen. Aber der König von Edom, der Edomiter, er hörte sie nicht. Auch zum König der Moabiter sandten sie, der wollte auch nicht. Ja. So verblieb Israel in Kadesh und wanderte in der Wüste und umging das Land der Edomiter und das Land der Moabiter und kam vom Aufgang der Sonne her zum Land der Moabiter. Und es lagerte sich jenseits des Arnon und kam nicht in das Gebiet der Moabiter, denn die Arnon ist die Grenze der Moabiter. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, dem König der von Hesbon. Und Israel ließ ihm sagen: Lass uns doch durch dein Land bis zu meinen Ort ziehen. Aber Sihon traute Israel nicht, dass er es durch sein Gebiet hätte ziehen lassen, sondern er versammelte sein ganzes Volk und lagerte sich bei Jahes und kämpfte mit Israel. Der Herr aber, der Gott Israels, gab den Sion mit seinem ganzen Volk in die Hand Israels, so dass sie diesen schlugen. Nun nahm Israel das ganze Land der Amoriter ein, die in jedem Land wohnten, und sie nahmen das ganze Gebiet der Amoriter ein. Vom Arnon bis an den Jabbok und von der Wüste bis an den Jordan. Was ihr hier sagt ist, falls da jetzt irgendwas durcheinander kam, so beim Lesen, ja, passt mal auf, Ammoniter, das Land hat euch überhaupt nicht gehört, als wir es eingenommen haben. Ihr hattet das Land schon verloren an die Amoriter. Ne? Die hatten gekämpft, die haben euer Land eingenommen vor 300, 400, was weiß ich, wie viel haben, so, und dann sind wir da durchgezogen, die haben mit uns Krieg geführt. Ne? Also, Gott der Herr hat uns Sieg geschenkt, so ist ihr Land unser Land geworden. Ne? Also haben wir nicht das Land von euch, sondern das Land von denen, die es von euch haben. Ne? So. Also habt ihr überhaupt keinen Anspruch, was wollt ihr eigentlich? Ne? So hat nun der Herr, der Gott Israels, die Amoriter vor seinem Volk Israel vertrieben. Und du willst es vertreiben? Ist es nicht so, wenn dein Gott, Chemosh dir etwas einzunehmen gibt, nimmst du es nicht ein?
Ja.
Was nun der Herr, unser Gott, uns gegeben hat, damit wir es einnehmen, das werden wir behalten. Oder bist du etwa besser als Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter? Hat der auch nicht mit Israel einen Rechtsstreit geführt oder gekämpft? Da nun Israel 300 Jahre lang in Hesbon und seine Tochterstädte in Aroer oder so ähnlich, Aroer und seinen Tochterstädten und in allen Städten, die von Arnon liegen, gewohnt hat, warum habt ihr sie ihnen nicht weggenommen während dieser Zeit? Ich habe nicht gegen dich gesündigt, sondern du handelst böse an mir, dass du gegen mich Krieg führst. Der Herr, der Richter, der soll heute ein Urteil fällen zwischen den Kindern Israels und den Kindern Ammons. Aber der König der Amoriter hörte nicht auf die Worte Jephthas, die er ihm sagen ließ. Ich finde es so schön, weil bei so Männern und Frauen Gottes, ne, so wie Jephthah hier in ihrer Rede, in ihrem, die stehen dann hier alleine. So, die stehen immer mit Gott da. So, als ob er leibhaftig ist. Ne? Auch Brüder und Schwestern, so von mir, die ich kenne. Ne? So, wenn sie reden, da steht immer Gott dabei. Ne? So, das. Also der Herr, der Richter, der soll ein Urteil fällen. Ne? Da kam der Geist des Herrn auf Jephthah. Und er zog durch Gilead und Manasse und durch Mizpah, das in Gilead liegt. Und von Mizpah, das in Gilead liegt, zog er gegen die Ammoniter. Schön, oder? Ich liebe das so. Im Alten und im Neuen. So, der Geist des Herrn kommt und dann geht's los. Und genauso muss es bei uns sein. So, Jesus hat sich ausgestreckt nach dem Geist. Und als er auf ihn kam, hat er angefangen zu dienen. So, die Jünger nach Jesus' Auferstehung saßen da und haben gewartet, bis der Geist auf sie kam, und dann haben sie angefangen zu wirken. Und genauso Paulus und genauso Timotheus und genauso alle die, die nach denen kamen. So, die Kämpfer Gottes, die wirklich ein Werkzeug sind und benutzt werden, das sind die, die warten. Die warten, dass Gott Startzeichen gibt und sagt, jetzt. Ich habe euch die ganze Zeit gelehrt, ich habe euch ausgebildet, ich habe euch vorbereitet. Ihr habt jetzt das richtige Herz, ihr habt die richtige Einstellung. Ihr wisst jetzt genau, wer das hier macht. So, und jetzt seid ihr bereit und jetzt gebe ich euch die Kraft und die Autorität und die Vollmacht, um das zu tun, was ich vorhabe. So, aber der Geist muss kommen. Und ich meine, wir können alle dienen, jederzeit, ohne Geist. Wir wissen genau, wie es geht. Wir wissen genau, wie Christen sind. Wie man christlich redet, wie man christlich tuint, wie man christlich anbetet, wie man christlich Bibel liest, wie man christlich Bibel vorträgt. So, das ganze Programm kennt ihr noch mehr als ich. Aber trotzdem ist es ein Riesenunterschied zu jemandem, wo der Geist draufkommt. Wir sollen ja nicht Christus tun, sondern Christus leben. So. Da kam der Geist des Herrn und dann zog er los. Aber Jephthah ist nicht Jesus. Und trotz, dass der Geist des Herrn kommt und so mit Segen verspricht und das Vollenden von Gottes Plan, so fällt Jephthah ins Fleisch. Er ist halt ein Mensch. Trotz, dass der Heilige Geist auf ihm ist, so macht er was aus dem Fleisch heraus. Und das wird noch echt ein Verhängnis für ihn und für seine Tochter. Jephthah gelobte nämlich den Herrn ein Gelübde. Oh oh. Ist nie gut, was zu versprechen. Jesus sagt, versprich nichts, schwöre nicht beim Namen von Gott. Ne? Versprich nichts Gott und schwöre nicht beim Namen von Menschen. Versprich auch nichts Menschen. Bei dir soll es aber so sein, dein Ja soll ein Ja sein und dein Nein, Nein. Und wenn du nicht Ja sagen kannst, dann sag nichts. Wenn du nicht Nein sagen kannst, dann sag nichts. Jesus bringt da ein Beispiel und sagt, da war ein Typ, der hat Hilfe gebraucht und jemand sagt, ja, ich helfe dir. Und dann ist er nur bei der Arbeit so, aber der Typ kommt nicht, weil er nicht konnte. Und da war ein anderer Typ, so, und den hat er auch gefragt, so, hey, ich brauche Hilfe. Und der hat gesagt, ja, ich weiß nicht genau, ob ich es schaffe. Ich kann dir wahrscheinlich nicht helfen. Und er kam nicht, weil er nicht konnte. Oder er kam, wie auch immer, genau, er kam. so weil er doch noch Zeit gefunden hat. Was sind denn ja sein Ja, denn Nein, Nein? Aber Jephtha kennt Gott in dem Bereich anscheinend noch nicht so, weil er hat das Gefühl, dass er für Gott noch was tun muss, damit er seine Verheißung erfüllt, damit er, weißt du, so Gott zwingt. Das ist eine Art Zwingen, wenn man sagt, ich mach das und das, wenn du das und das tust. Obwohl Gott schon gesagt hat, er macht's. Ne? So, na, pass auf. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach, wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so hat Gott ja schon gesagt, ne? Sind in seiner Hand. Naja, okay. Aber wenn du die Ammoniter in meine Hand gibst, so soll das, was zu meiner Haustür herauskommt, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören. Und ich will es als Brandopfer darbringen. War damals so, dass man mit den Tieren zusammen gewohnt hat. Ne? So, und ich meine, liegst in deinem Bett da, ne, oder was auch immer, so auf deinem Heuhaufen, und dann pennt neben dir halt das Schaf, ne, oder die Kuh. Tiere haben sich schnell an den Gestank gewöhnt. Naja. Habe ich mal gehört, den Witz fand ich ganz lustig. Na gut. War nicht das, was ich mir vorstellen könnte, ne? Aber ich glaube nicht, dass Jephtha hier an seine Tochter denkt. Ich weiß, ich verrate schon alles, aber ist ja egal, ne? Seine Tochter kommt als erstes. So. Und ich meine, der denkt hier, das läuft ja alles so gut, ne? Jetzt bin ich wieder Haupt von meinem Volk, ne? Jetzt habe ich die Bestimmung von Gott und ich höre sein Reden und der Geist, ne? Er kann, wenn der Geist auf einen kommt, dann kann man tiefer sehen, ne? So, dann ist das, was man normalerweise glaubt, wird einfach Realität. Es ist einfach so, ne? So, und er steht jetzt absolut in seinem Siegeszug, ne? Und trotzdem ist da halt diese Zweifel, ne? Ob Gott das wirklich jetzt alles macht, ne? Ob ich wirklich reiche? So, ich kann doch nicht einfach nur Gott folgen und, oder vielleicht doch, ne? Und da will er aber sicher gehen. So, und er denkt hier vielleicht an seine schönstes Schaf, ne? So, oder sein schönstes Rind, das denn, weil Gott ist ja derjenige, der entscheidet, wer zuerst rauskommt, ne? So, aber er denkt bestimmt nicht an seine Tochter. Vielleicht hat er an seine Frau gedacht. Mann, Schatz. So. Ne? Aber das, was ihr macht, ist das Dümmste überhaupt, ne? So, weil ihr redet, ohne nachzudenken. So. Weißt du, Gott muss man nicht zwingen, Gutes zu tun. Das ist das, was Gott uns lehrt. Du musst nichts tun, damit ich dir Gutes tue. Ne? So. Du musst nichts tun, damit ich meine Verheißung halte. Damit ich meine Versprechungen halte, die ich dir gegeben habe. Ne? Du sollst auch gar nicht tun. So, weißt du, ein Gott, für den ich zwingen müsste, damit er was Gutes tut, den ich zwingen müsste, damit er seine Versprechen hält, den ich zwingen müsste, so mit irgendwelchen Werken oder irgendwas, ne, so, damit er das, was er mir verspricht, die Verheißung, die er mir gibt für den Dienst und für mein Leben, ne, dass er das auch wirklich dann erfüllt, ne, so, das wäre für mich kein Gott. So, ein Gott ist treu in seinen Verheißungen, in seinen Versprechungen. Das, was er sagt, das macht er. Und wenn er sagt, fürchte dich nicht, so, du bist in meiner Hand, dann bedeutet das, ich soll mich nicht fürchten, weil ich in seiner Hand bin, ob ich was tue oder nicht. Ja. Das, was er gesagt hat, ohne dass ich was tue, ist so. Ja. Gott tut's von sich aus. Hat er von Anfang an gemacht, macht auch von alle Ewigkeit so. Warum? Weil er Gott ist. Weil er genau so ist, oder? Und genauso erfahre ich ihn. So, und er kommt zu mir und er verlangt nichts. So, und er kommt zu mir und sagt, du bist errettet. Willst du das haben? Und ich als Mensch stehe da und sage, ja, gut. Ne? So, den Stress und die Nerven und das alles, das hatte ich, die Arbeit. Ne? So, aber ich stehe vor dir, Mensch, du kleines, süßes Männchen, ne? So, und willst mit mir zusammen sein, dann brauchst du nur dich entscheiden für ein Ja. Und es ernst meinen mit mir. Mehr macht man doch nicht, oder? Der Rest kommt doch wirklich nur komplett von ihm. Das Einzige, was ich zu tun habe, das Einzige, was nötig ist, um die Beziehung zu haben mit Gott, ne? Dass wirklich Frucht da ist und ich mich verändere und das einfach rein bleibt und ich ein Segen bin und Licht bin, das ist doch, dass ich in weiter Liebe. Mit ganzem Herzen. Ne? Das ist doch eigentlich das Einzige, wonach wir Menschen uns ausstrecken. Wofür wir kämpfen, worum es eigentlich die ganze Zeit geht, oder? Unseren Gott zu lieben. So. Und zwar so, wie er ist. Mit unserem Denken, ne? Dass er in unseren Gedanken ist, so, und wir zufrieden sind. Mit unserer Kraft, dass wir für ihn wirken und leben und tun. So, ne? Mit unserer Seele, mit der Leidenschaft. Brrr, ich liebe dich. Ne? Mal einen Blumenstrauß, mal einen Liebesbrief. So einfach mal ein stilles Gebet, eine Poesie. Ne? Machen wir für uns Menschen, warum nicht für Gott? David war ein poetischer Mann. Ne? Hat viel Poesie gemacht. Psalm 15, sitzt er da auf seiner Weide mit seinen Schafen wahrscheinlich, ne? Und sitzt da an der Terafinte und dann schreibt er einfach so ein paar Zeilen auf sein Blatt, so ein, wer kann in deiner Nähe sein? Ne? Wer kann an deinem heiligen Ort ruhen? Ne? Und dann wartet er nur still und der Heilige Geist fängt an zu reden und dann fängt er an, seine Zeilen weiterzuschreiben. Ne? Das sind unsere Herzen. Ne? Wo und was ist uns wirklich wichtig? Eigentlich geht es nur um die Liebe. Die Liebe ist allumfassend. Ne? Und wenn ich Gott liebe, so, dann liebe ich auch die Menschen mehr. So, die Menschen versuchen, den Fehler zu machen, zuerst die Menschen zu lieben. Das funktioniert so leider nicht. Ne? So, wenn ich kann die Menschen nur so sehr lieben, wie ich Gott liebe. Zuerst kommt Gott und dann kommt der Nächste. Und dann komme ich sogar. Und weiter. So soll das, was zu meinem Haustür heraus mir entgegenkommt, wenn ich in Frieden von den Ammonitern zurückkehre, dem Herrn gehören, und ich will es als Brandopfer darbringen. So zog Jephtha gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen. Was für ein Mann, oder? Männer und Frauen, solchen Schlags braucht echt die Welt heute, so, vor allem Deutschland. Ne? Leute, die einfach aufstehen und kämpfen, Leute, die wirklich kämpfen. So, die nicht nur sagen, ja, ich möchte ein schöner Christ sein, und ich möchte ein buntes Leben, und ich möchte es gemütlich und warm, so, sondern die sagen, ach, scheiß drauf, dann sitzen wir halt auf Bananenkisten und machen so Gottesdienst. Ne? So, ah, dann ist, geht die Heizung halt nicht, ziehe ich mir meine Jacke wieder an. So, Leute, die sagen, ach, dann ist doch egal, dann verzichte ich heute auf mein Abendessen so und dann gehe ich lieber woanders hin und koche da für die. So, ne? So Leute, die sagen, ich bin da. So, ich weiß genau, was du brauchst und ich sitze jetzt neben dir und ich werde dir das jetzt erzählen. Leute, die sagen, ich liebe Jesus, ganz laut und klar. Ne? Leute, die einfach kämpfen, die bereit sind, voranzugehen. Leute, die wirklich es in der Hand nehmen und sagen, ich habe einen Geist, ich bin errettet, ich habe einen Herrn. Ich werde benutzt und los geht's. Weißt du, und das ist was Wunderbares. Und da ist auch da, wo dann wirklich der Geist zum Wirken kommt. Das ist der einzigste Ort in unserem Herzen, wo der Heilige Geist wirklich fähig ist, zu wirken und was zu tun. Wenn wir uns versperren, wenn wir uns um uns drehen, dann ist der Heilige Geist da und der ruft uns zu, los, ich will jetzt wirken. So, aber er kann nicht. Weil wir das Leben, das Gott uns geschenkt hat, einsperren. Und parallel dazu das tote Leben leben. So. Und er geht hier und er kämpft. Der Einzige, der in Israel bereit war, einen ersten Schritt zu tun. Cooler Richter. Wo waren wir? So zog Jephtha, genau, gegen die Ammoniter, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand. Nicht der Jephtha, nicht seine tapferen, ausgestoßenen Helden, ne, und auch nicht das Volk von Gilead, sondern wer hat gesiegt? Wer hat gekämpft? Wer hat bestimmt? Sieg, fertig, der Herr. Ja. Weißt du, und das ist halt, was einen guten Leiter wirklich ausmacht. Ne? Das ist nicht, dass er gut leitet, nicht, dass er gut redet, so, sondern dass er ein Haupt hat. Die Obersten, ne, die nur in feiner Gesellschaft waren, so, und die Gesetze gemacht haben, die Regeln, so, die waren ihr eigener Haupt. Ne? So, und die haben gesagt, ja, so, wir sind nun mal hier die Chefs und wir sagen nun mal, wo es lang geht. Das ist unsere Aufgabe und das ist ja richtig so. Ne? So, aber sonst stand da keiner über ihnen. Jephtha aber ist ganz anders. Er ist jetzt das Haupt, ja, von Gilead, so ein, von seinen Männern, von Tob. So ein, aber bei ihm siehst du, er ist auch nur ein Glied. Ne? Sein, er hat auch ein Haupt, ne? Das sagt, wo es lang geht und ihn bewegt. Ne? So, Jesus ist sein Haupt. Und er schlug sie von Aroer an, bis man nach Minnit kommt. 20 Städte. Und bis nach Abel-Keramim in einer sehr großen Schlacht. So wurden die Kinder Ammons von den Kindern Israel gedemütigt. Eine Stadt einzunehmen ist echt schwer. Ich habe mal so ein Spiel gespielt, dann konntest du auch so Burgen einnehmen und sowas, ne? Und Städte. So. Aber weißt du, die haben hier große Schlachten auf dem Feld und die haben hier 20 befestigte Städte, ne, die sie einnehmen. Das hat sich hier über eine ewig lange Zeit hinausgestreckt. So, und die waren müde. Ne, das war nicht einfach so, man liest es immer und denkt immer gar nicht drüber nach. Ne? So, naja, 20 Städte eingenommen, Punkt. So, aber hey, die waren zu Fuß. Ja, die hatten Gepäck, die hatten Waffen, die hatten, waren müde, die waren nass, die waren, denen war, ne, die hatten Sand zwischen den Zähnen, so ein Steine, die gedrückt haben, offene Stellen, Wunden von der Schlacht, ne, so ein vielleicht irgendwas, was schon gealtert hat, so ein, die hatten Schmerzen, ne, die waren vielleicht unterernährt in der Zeit, ne, so ein, und trotzdem steht das ganze Volk da als ein Leib, ne, und Gott als Haupt. Und die tun wirklich was, was Gott sagt. Und du siehst Sieg über Sieg über Sieg. Auch wenn es eine schwere Zeit ist für Israel. Auch wenn es eine harte Zeit ist. Ne? Trotzdem ist der Sieg. Und da hast du eben das, wo, wo ich wieder meine Bequemlichkeit raussehe. So, ne? So, ich bin bereit. Ich kämpfe los. Ich habe einen Geist. Und ich kämpfe. Ne? Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich einfach müde werde. Ne? So, wo ich mich wirklich entscheiden muss, so, los jetzt, so, ne, so, wo ich die Schmerzen merke, so, wo ich merke, so, oh, ich wünschte, ich könnte jetzt zu Hause sein, die Füße hochlegen, ne, so, und einfach mal abschütteln, so, ist aber, aber es gibt solche Zeiten in unserem Glaubensleben, und wir sehen das bei Jesus, aber wir sehen das auch bei Paulus. Paulus hatte Jahre, wo er, wo es ihm gut ging. Da hat er ein Haus, hat eine kleine Wohnung gehabt, ne? So hat er alles, was er brauchte. Ist zum Konsum gegangen, hat sein Brot geholt, ne? So ein, da ging es ihm gut. Physisch, ne? Und auch so war er angenommen von den Menschen dort, ne? So ein, die sind zu ihm gekommen, er ist durch die Stadt gegangen, die Leute haben ihn gekannt, hey Paulus, grüß dich, ne? So ein, solche Zeiten gab es da auch, ne? So ein, oder Petrus, habe ich in der Apostelgeschichte gelesen, der ist irgendwann mal auf Missionsreise gegangen, da war er halt zu Besuch. Hat er einfach Gemeinde für Gemeinde besucht, ne, um die zu erbauen und zu ermutigen. Ne. So, da war nicht groß jetzt dieser, ne? So, und trotzdem sehen wir immer wieder in der Bibel auch, dass es dann auf einmal kommt so ein Moment und auf einmal geht es echt um Tod und Leben oder geht es um Verzicht und da geht es um Entscheidungen, ne, wo man sich selbst kreuzigt, wo auf einmal Druck kommt, so, wo es nicht mehr schön ist und gemütlich. Ne. Und das ist eben doch das Ding, so, wer Gott liebt, der geht da einfach durch, ne? Und klar gibt es Zeiten, wo man dann müde wird oder schwach. So, aber wie wir es vorhin gesungen haben, richte deine Augen auf Jesus, ne? So, und all die Dinge von der Welt, die Angst und die Sorgen und die Nöte, deine Träume und Wünsche, das, was nicht erfüllt ist, die Schmerzen, die andere zufügen, ne? So, und all das, was man nicht hat und gerne haben möchte, so ein, ne, all das, was glitzert da draußen und so spricht, oh, wenn du mich hast, dann bist du glücklich. Ne? Und dann hast du es und denkst so, bin ich glücklich. Ne? Und dann glitzert schon was Neues. So, und dann jagst du dem hinterher. Ne? So, all das verblasst und wird grau. Ne? Verliert die Farbe, verliert den Glanz. Und ganz ehrlich, Herbst, wenn ich rausgehe, so, also im Frühling oder im Sommer, da gehe ich durch den Wald, ne? Und genieße es einfach. Ne? So, der Herbst hat natürlich auch was Schönes für sich, aber momentan ist es kalt und windig früh und dann regnerisch, wenn ich mit Lehmann draußen bin. Und dann sehe ich die Bäume einfach nur diese kahlen Strippen da, ne? Dieses Holz, was da überall rumsteht, so ein, und wenn dann noch so ein grauer Himmel ist, ne? Und dieses Graue alle Farben wegsaugt, die da eigentlich sind, ne? wenn das Grün von der Wiese nicht mehr grün ist, sondern nur so, ne, so, und dann habe ich überhaupt kein Interesse, die Natur so zu bewundern in dem Moment. Ne? So, und so ist es auch, richte deine Augen, dein Herz auf Gott. Ja. Du siehst die ganze Zeit nur Licht und alle Farben, ne, und neue Farben, so, ne, und all das drumherum, das wird grau und weniger interessant. So. Mann, die sind hier echt in der Schlacht und die kämpfen und die siegen. Vers 34. Als nun Jephtha nach Mizpa zu seinem Haus kam, siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen, mit Tamburin und Reigen. Autsch. Als ich heute das erste Mal gelesen habe, nee, gestern, so ein. Oh, da habe ich echt. Oh, warum hast du das mit hingeschrieben? Mit Tamburin und Reigen, das hättest du doch sparen können. Das ist doch schon schrecklich genug, oder? Und dann stelle ich mir da halt meine Tochter vor, ne? So wie sie aus der Tür kommt und sieht vom Weiten schon, oh, da kommen Leute. Oh, das ist mein Papa. Ne? Und kommt raus und hat ein Tamburin und Reigen, fängt an zu tanzen und zu singen und freudig. Papa, Papa, hab dich so vermisst. Ne? Und jetzt steht da Jephtha und seine Männer. Ne? Und ich glaube, Jephtha, dem wird bestimmt übel im ersten Moment. Da ist ja noch eine Tochter. Und da sieht sie zu sich laufen, so wie sie sich freut und verliebt ist in ihren Papa, ne? So. Und was macht Jephtha? Sie war aber sein einziges Kind. Und er hatte sonst weder Sohn noch Tochter. Und als er sie sah, zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, wie tief beugst du mich nieder und wie betrübst du mich? Denn ich habe meinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan und kann es nicht widerrufen. Sie aber sprach zu ihrem Vater: Warum hast du es gemacht, du Depp? So, immer musst du deine Klappe aufreißen. So, mein Vater, hast du deinen Mund dem Herrn gegenüber aufgetan, so handle an mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr dich an deinen Feinden, den Ammonitern, gerächt hat. Wahnsinn, oder? Was für eine Tochter, was für ein Vater. Ich meine, er steht jetzt da, er sieht seine Tochter, sie steht vor ihm, man sieht, die haben eine gute Beziehung. Ja. So, und er sagt so, aber ich kann das nicht zurücknehmen. Ich habe nun mal Gott, dem Schöpfer, mein Wort da gegeben in dem Bereich. Deswegen muss ich es auch tun. Ich kann ja nicht gegen Gott sündigen. So. Und sie steht da und sie sagt, hey, und sie hat genau den gleichen liebenden Glauben wie ihr Vater, ne? So ein Paps gegen Gott. Wenn du das Gott gesagt hast, dann musst du machen, was du ihm versprochen hast. Ist doch toll, oder? Das ist so eine ewige Perspektive. Ich meine, es geht hier um Leben und Tod. Und sie steht halt da, demütig. Ne? So ein, keine Ahnung, was sie da denkt. So ein, aber du siehst halt, sie hat echt Perspektive, dass es wirklich alles echt ist. Und sie sagt, so eine sterben werde ich ja eh. Also, wie ich halt schon eher zu Gott. So. Ne? Aber sie sagt so, das ist trotzdem schade, weil natürlich das, was ich mir erträumt habe und erwünscht habe, dann nie in Erfüllung geht. Sie redet weiter. So, handle an mir, wie es aus deinem Mund gegangen ist, nachdem der Herr dich an deinen Frieden, den Ammonitern, gerächt hat. Und sie sprach zu ihrem Vater: Das werde mir gestattet, dass du mir 2 Monate lang Zeit lässt, damit ich auf die Berge gehen und mich über meine Ehelosigkeit mit meinen Freundinnen weinen kann. Und er sprach: Ja, geh hin, nimm 3 Jahre. Und er ließ sie 2 Monate lang frei. Da ging sie hin mit ihren Freundinnen und weinte auf den Bergen über ihre Ehelosigkeit. Und nach 2 Monaten kam sie wieder zu ihrem Vater und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Und sie hatte nie einen Mann erkannt. Da wurde es Brauch in Israel, dass die Töchter Israels jährlich hingehen, um die Tochter Jephthas, den Gileaditas, zu besingen, 4 Tage im Jahr. Ja. 2 Monate. Gib mir 2 Monate, um mit allem abzuschließen. Ja. 2 Monate zum Trauern. Und entweder hat er sie getötet, dann hätte er gegen Moses Gesetz verstoßen, Es kann auch nicht in Gottes Willen gewesen sein. Ne? Weil Gott hat ja zu seinen Kindern gesagt, ich möchte nicht, dass ihr Kinder Opfer macht wie die Heiden. Das ist mein Groll. Ne? Damals war es so, dass die Menschen ausgelost werden konnten. Ne? Ausgelöst. So separiert von ihrem Leben zu einem Dienst für Gott. Wenn man es sehen, Samuel war so einer. Seine Mutter betet und fleht ihr Leben lang und die Mutterschoß bleibt verschlossen. Und irgendwann sagt Gott, ja, so und du wirst jetzt einen Sohn kriegen. Und sie ist so glücklich, ne, dass Gott sie erhört, dass sie wirklich einen Sohn haben durfte. Ne, und wenn er allzu entwöhnt war, weiht sie ihm Gott als Opfer. Ne. Und das ist dann Samuel, der letzte Richter. Ein toller Richter. Ein cooler Mann. Ne. Oder Samson. War auch so ein Typ, den sehen wir dann in 2 Wochen. Nee, Simson, nicht Samson. So ein, ne, war so ein Nazarener. So ein, ne, oder nee, Johannes der Täufer. War auch ein Nazarener. So bis zu einem bestimmten Punkt war er zu Hause und dann, sobald es ging, raus. Ne, und ein Leben im Dienst. Jesus. War auch so einer. So ein, da gibt es etliche in der Bibel. Also, du kannst sehen, wie du hier willst. Ich bin irgendwie der Meinung, dass sie eine Art Nonne geworden ist. So, ein Tempel arbeitet so für Gott. Ne? Weil sie besingt ja hier nicht ihren Tod, sondern ihre Kinderlosigkeit, ihre Ehelosigkeit. Ne? So. Und sie hatte nie einen Mann erkannt. Geht's dann danach, als er sein Gelübde. Und er vollzog an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte, und sie hatte nie einen Mann erkannt. Ne? Aber ja, es gibt solche Auslegungen und solche. Ich glaube, im Endeffekt ist es egal, weil im Endeffekt kommt beides aus gleich heraus. Dadurch, dass Naphtali aus eigener Kraft was tun wollte, um Gott zu gefallen, ne? Und nicht auf Gott vertraut hat, so ein, nee, Jephtha, so ein, hatte seinen Stammbaum. Naja, dann gekürzt. Nach Jephtha kommt nicht mehr. Keine Nachfahren, sein Name wird nicht weiter vererbt. Ne? So, dass er verliert seine Tochter. Ne? So, und war trotzdem auf der anderen Seite mit diesem Mann, der so ausgestoßen war und steht im Hebräer 11. So mit Simson, Boller und Gideon, ne? Da steht doch der Jephtha. Könnt ihr selber lesen. Vers 32, glaube ich. So, ich habe keine Zeit mehr, das alles aufzuzählen. So, und von daher würde Zeit fehlen, noch über Dings und das und jenes und Jephtha zu reden. Ne? Ein Glaubensheld. So, und ich meine, für mich ein Riesenzeugnis. Wenn ich Gott was verspreche und wenn ich sage, ja, so ist es, so, und dann muss ich auch dazu stehen, egal was es mich dann noch kostet. Und wenn man Ehrfurcht hat vom Schöpfer, dann sollte man selbst, wenn man weiß, ah, das war total dämlich und ein Fehler, trotzdem dazu stehen. Ne? Wenn jemand sagt, ich gehe ein Jahr in eine Mission, Gott, das verspreche ich dir, dann sollte man das tun. Ne? Oder wenn man berührt wird im Gottesdienst oder auf einer Freizeit, wo man merkt, so, oh Gott redet gerade zu mir, ich soll einen Dienst gehen für ihn, ne? Kigo-Arbeit oder so, ne? So ein, und man sagt in dem Moment, ja Gott, das mache ich auch. Wenn ich zurückkomme, ich mache jetzt Kigo, ne? So ein, weil man dann zurückgeht so und dann kommt der Alltag wieder und, ne, und dann macht man es nicht, dann sündigt man gegen Gott, weil man hat Gott was gelobt und hält es nicht. So ein, und man sieht es immer so, die halten, was sie versprechen. Ne, so ein Ding geht's gut, sagen die Sprüche, das sagt David. Ne. Aber die, die ihr Versprechen nicht halten, zum Beispiel Simson beim nächsten Mal. Ne. Simson sagt, ich werde meine Haare nie schneiden, Gott. So, und dann lässt er sich abschneiden. Ne. Und bumm, weicht der Geist von ihm. Ne. Jesus hat gesagt, ich verlange doch gar nicht von dir. Ich verlange doch gar nicht, dass du irgendwas versprichst, was du nicht halten kannst. Aber wenn du ja sagst, dann sei dann ja ein Ja. Und wenn du nein sagst, sei dann nein, nein. Das ist für mich auch so eine Belehrung mit meinen Kindern zum Beispiel. Manchmal sage ich, ist mir heute so eingefallen, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann darfst du das und das nicht mehr machen. Ja, dann kommst du nicht, gehst du, darfst du heute nicht in die Schule. Bei Timo zieht das immer. So. Aber das ist totaler Quatsch, weil er muss ja in die Schule. Und er lernt in dem Moment, na, ich kann ja machen, was ich will, weil gibt ja eh keine Konsequenz. Ja. So. Das sind Ja und Ja sein und dann Nein, Nein. In der Gemeinde, in der Familie und vor Gott, ne? Und in der Welt. So. Weiß es, ist lieber nichts zu sagen, wenn man weiß, dass man faul ist. Oder gleich abzusagen, wenn man weiß, dass man eh nicht kommt. So. Die Tochter wird nie vergessen. Guck dir das an. Es gibt ein Fest für sie jedes Jahr. Wie viele Menschen gibt es, für die jedes Jahr ein Fest gemacht wird? Steht noch nicht mal ihr Name und trotzdem nur die Tochter von Jephtha, dem Gileaditer. Und trotzdem wird an sie gedacht. Diese Reinheit, die sie hat, ne, sie ist noch jungfräulich. So ein, weißt du, eine Reinheit, die sie sich bewahrt, einfach, die hat die richtige göttliche Moral in sich. Ne? So das richtige Verständnis von Unterordnung für die Eltern. Ne? So, sie steht da und sie sagt, Pa, das war vielleicht eine echt dämliche Entscheidung, so, aber ich ordne mich deinen Willen unter, auch wenn es für mich Verlust bedeutet. Ne? Und ich denke, für sie war das echt nur Gewinn. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Dann lass uns beten. Ich danke für deine Verheißung und ja, und ich will weiter darauf vertrauen. So. Und was du sagst, das tust du und ich, ach, bin so ungeduldig in so vielen Bereichen. So. Und doch lohnt sich zu warten, weil du mir so viel zeigst in der Zeit bis dahin. Ja. Ich danke, dass du uns alle reifen lässt. So. Du hast uns allen Verantwortung und Aufgaben gegeben, Autorität irgendwo in irgendeinem Bereich und ob es nur christlich ist oder nicht, sondern auch trotzdem in irgendeinem Bereich haben wir, hat jeder von uns Verantwortung. Und ja, ich danke, dass du uns wachsen lässt als Leiter, dass wir einfach ja, lernen, dass du wirklich Siege schenkst. Schenken willst, dass dein Herz ist, du willst segnen. Das ist dein Charakter. Du bist einfach so. Du liebst, du willst Gnade geben, Güte, Barmherzigkeit und Milde. So, dein Zorn währt nicht ewig. Du bist einfach so. Und dafür bin ich so dankbar. Du könntest doch sein wie Satan, der nur an sich denkt und ja, lieber herrscht, als zu dienen. So lieber zerstört, als zu lieben. Du bist anders. Dein Gewinn ist. Sind wir. Dein Gewinn ist unsere Herzen. Gemeinschaft. Die echt ist. Ja, und ich bitte dich, dass du weiter in uns wirkst. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns so viele Bilder in der Bibel gibst, einfach für deine Beständigkeit. Und auch da ist die Verheißung, dass du deinem Volk irgendwann die Augen öffnest. Auch dass du sie auch die ganze Zeit, auch wenn sie jetzt im Fleisch sind und dich abgelehnt haben, trotzdem hältst du sie in deiner Hand und schützt sie. Das kein Staat, kein Land, keine Macht zu groß wird, um dein Volk zu zerstören. So klein sie auch sind und so schwach. So, und ja, ich freue mich zu sehen, dass du bald wiederkommst. Ich bitte dich, komm bald, ja. So, und schaffe Ordnung. So, ja, und bitte vergib mir, wenn ich dir was so spreche und es nicht halt. Doch da sehe ich deine Treue und deine Vergebung immer wieder. Du mich trotzdem weiter benutzt, aber ich weiß auch, dass nichts Gutes ist und dass mich das zum Stoppen bringt irgendwann. Und ich möchte lieber treu sein und ja, dir vertrauen und gehorchen. Ich bitte dich, dass du uns zu Kämpfern machst, nicht nur zu Schafen, die unterordnen und lieben lernen und dienen lernen. Ja. Stärk uns auch und bring auch jeden von uns das Kämpfen bei ihr. Ja. Ich danke dir, dass du dich mit den Sündern abgibst. Bin froh, dass du nicht so ein Oberster bist, der mich rausschmeißt und meiden würde, weil ich nicht in sein Bild passe. Ja. bin genau das Gegenteil von dir, Vater. Trotzdem nimmst du dich mir an. Ich danke dir. Ja, so ist es.